Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich nochmal bei euch sein zu dürfen. Seid ihr nicht auch dankbar, dass das stimmt, dass schlussendlich Gott die Zukunft bestimmt? Ich bin da sehr dankbar für. In dem Buch Countdown zum Finale der Welt, was im Dillenburger Verlag erschienen ist, da habe ich dieses Zitat gefunden. Da steht, wenn wir die Prophetie studieren, gewinnen wir eine zuversichtliche Hoffnung in einem Zeitalter voller Hoffnungslosigkeit. Würdet ihr mich nicht zustimmen, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo ganz viele Menschen ganz viel Hoffnungslosigkeit haben? Und ich finde, gerade wir Gläubigen sollten dann in unsere Bibeln schauen und uns bewusst machen, was ist Gottes Plan? Das habe ich in den letzten Wochen getan und es hat meiner Seele gut getan. Ich neige nämlich auch dazu, immer Nachrichten zu gucken und mich mit allem zu beschäftigen. Und mir hat es gut getan, grundlegende Sachen mir in der Bibel anzuschauen, zu wissen, was ist denn Gottes großes Bild, großes Ziel, Big Picture, kann man auch sagen. Und da können wir uns heute mit beschäftigen, wenn wir uns Daniel 9 anschauen. Das hier ist kein so ganz einfaches Kapitel. Ich möchte auch vorab sagen, ich behaupte gar nicht, dass ich da Experte drin bin. Ich möchte nur das weitergeben, was ich verstanden habe. Und weiß, da gibt es andere, die viel besser, viel tieferes Verständnis haben. Vorab möchte ich euch aber etwas erzählen von Achenbach, was wir diese Woche erlebt haben, was auch dazu passt. Denn egal wie schlimm die Weltgeschichte auch sein mag, Gott gibt uns dabei Gelegenheiten, Zeugnis zu geben von seiner Liebe. Und wir haben in unserer Versammlung in Achenbach die Familie Vlasenko, Micha und Julia mit ihren beiden Kindern, die im Zusammenhang mit der Mission für Südosteuropa tätig sind. Ganz feines Ehepaar. Und jetzt haben wir in Achenbach auch den Heimatverein und der Heimatverein unserer Gemeinde, die haben sich da sehr engagiert, mittlerweile über 600 Flüchtlinge zu versorgen und denen ein neues Zuhause, jedenfalls vorübergehendes Zuhause zu besorgen. Es ist in meinen Augen eine Riesengelegenheit, auch im Ort, im Dorf, an dem wir wohnen, mit 3000 Einwohnern, ein Zeugnis zu sein. Viele haben ja sehr viele Hemmungen gegenüber so einer Brüdergemeinde und viele sind auch noch nie in unseren Hallen gewesen. Das ist einfach so eine Voreingenommenheit und Ängste sind da auch verbunden, die meines Erachtens in beide Richtungen gehen. So, und wir leben jetzt hier ziemlich toll in den letzten Wochen, wie da Ängste abgebaut werden, weil man zusammenarbeitet, um ganz praktisch ukrainischen Flüchtlingen zu helfen. So, und jetzt hatten Julia und Micha die Idee, wir könnten doch eigentlich die bei uns in die Gemeinde einladen und denen so eine Art Café anbieten. Und wir Deutschen denken dann sofort, ja genau, wir können dann Deutsche kennenlernen, dann die Ukrainer kennen und so. Und dann sagen die, nein, nein, nein. Die haben so viel erlebt, die wollen jetzt mit keinem Deutschen zu tun haben. Die möchten gerne ihr Herz ausschütten und mal übersprudeln dürfen, was sie alles erlebt haben. Und sie möchten andere Ukrainer treffen. Dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir Deutschen uns mal ein bisschen zurücknehmen. Das tut uns auch gut. Und dann haben wir vor anderthalb Wochen angefangen zu planen und haben Flyer gedruckt. Und die hat jeder, der WhatsApp hat oder irgendein soziales Medium benutzen kann, hat seine Sachen dann... Du hast ihn auch gehört, siehste. Irgendwo ist das ruckzuck rum gewesen. Und wir haben dann am Mittwochabend nach der Gebetsstunde oder Bibelstunde den Saal gestellt und haben gedacht, vielleicht kommen 50 Leute, das wäre schon cool. Haben dann auch die Tische gestellt, denn Mittwoch war bisher eine Einmeldung angegangen. Wir hatten darum gebeten, damit man so ein bisschen planen kann. Die wollten gerne Geschenke für die Kinder vorbereiten. Und dann hagelt es plötzlich Anmeldungen. Und dann haben wir den Raum dann, wie ihr hier seht, mit Tischreihen hingestellt, sodass da 170 Plätze waren. Es waren knapp 200 Leute da. Und da seht ihr vorne Micha und Julia Vlasenko. Die Kinder waren am Anfang noch mit dabei, dann hatten die Kinder ein eigenes Programm. Und die haben da, wir Deutschen haben da einfach nur gestanden und versucht, Sinn zu machen aus dem, was sie da erzählt haben, weil die ganze Zeit entweder ukrainisch oder russisch gesprochen haben. Die in der Ostukraine, die haben ja als Muttersprache primär russisch, gar nicht so sehr ukrainisch. Deswegen, das ging immer zweisprachig ab. Und ich kann euch sagen, ich habe nicht gemerkt, wenn die eine Sprache zur anderen gewechselt wurde. War für mich alles doch sehr ähnlich. Aber da sind viele Tränen geflossen. Das war bewegend, Leute. Die Julia, die kann wunderschön singen und dann hat die ein ukrainisches Gebet gesungen. Und dann sind hier so viele Tränen geflossen. Ein kleines Mädchen, die ging nach vorne. Also die haben ein Spiel gemacht und da durften alle möglichen Leute mitmachen. Und da ging ein kleines Mädchen nach vorne und die Mutter kam hinterher zum Micha und zu Julia und hat erzählt, die ist so verschüchtert, die hat so schlimme Dinge gesehen und die ist so verängstigt, die traut sich gar nicht mehr, ist total in sich gekehrt. Und jetzt hier hat sie plötzlich so viel ihre Muttersprache gehört, die ist wie aufgetaut, dass die überhaupt nach vorne gegangen ist. Das war für die Mutter ein Wunder. Und dann haben wir gestern noch Nachrichten gekriegt von den Leuten, die uns geschrieben haben, wie dankbar sie dafür waren, dass ihnen so viel Liebe begegnet ist. Wir haben den Leuten erklärt, warum wir das machen, dass wir den Herrn Jesus Christus kennen und lieb haben, an ihn glauben und dass wir ihnen deswegen ein wenig Trost und Zuneigung zeigen möchten. Und dann haben Julia und Micha, die haben das Pfandsystem erklärt. Die haben das Schulsystem erklärt. Die haben da kein dreigliedriges Schulsystem wie wir. Ich habe ein paar Sachen gesagt, so wie man das machen muss, mit den Kindern in der Schule anmelden und habe den Müttern versucht, Angst zu nehmen. Die haben nämlich alle Bammel. Wir hatten an unserer Schule in Kahn auch ukrainische Flüchtlinge. Der eine war, glaube ich, 16, der andere, oder jetzt nur noch da, der eine ist 16, der andere 14. Größer als ich, der 14-Jährige, der hatte so eine Angst, mit in die Klasse zu gehen. Der sprach mit mir. Ich habe den bei mir im Büro gehabt, sagte hier, es wäre gut, wenn ich den mal der Klasse vorstelle. Muss ich dann da bleiben? Ja, per Google-Übersetzer. Muss ich dann da bleiben? Sag ich, nein, ich möchte dich dann nur mal kurz vorstellen. Und dann ist er später mit seinem großen Bruder mal in die Klasse gegangen. Die fühlen sich so alleine. Selbst die Jugendlichen können fast kein Englisch. Mit Englisch kann man ja überall zurechtkommen. Boah, Leute, also ich bin davon beeindruckt, auf welche Weise auch in unserer Versammlung viele Geschwister, die sonst gar nicht in Erscheinung treten, in den letzten Wochen aufgeblüht sind und gesagt haben, ich möchte gerne beitragen, ich möchte helfen. Und wir sind gespannt, was Gott da noch macht. Am Samstag kommen wieder, wir haben 80 Leuten absagen müssen, weil wir 80 Ukrainern absagen müssen diesen Samstag. Wir dachten, vielleicht kommen 50, das wäre schön. Und wir sind überwältigt davon, wie Gott dieses ukrainische Ehepaar uns geschickt hat, die ein Gefühl haben für ihre Landsleute und ein Gefühl haben, wie man jetzt hier am besten hilft. Und wir hoffen, dass diese große Not, die immer noch eine große Not ist, trotzdem für die Ewigkeit genutzt werden kann. Wo wir Deutschen Flexibilität lernen müssen, wo wir Deutschen zurücknehmen lernen müssen und wo wir mehr beten lernen müssen und einfach praktisch anpacken lernen müssen. Ich wollte euch das gerne mal sagen. Da haben Schwestern eine Deko gemacht. Die stellen dann Blumen auf den Tisch. Ihr seid ja auch hier lauter feine Schwestern. Welche Farben haben die Blumen wohl? Tja, das merken diese Gäste. Die merken das und sind geflasht. Können gar nicht verstehen, wieso eine Organisation, die gar nicht dafür bezahlt wird, die Frage wurde gestellt. Wieso macht ihr das denn? Ihr werdet doch von niemandem dafür bezahlt. Es ist keine staatliche Unterstützung, die euch Geld gibt, uns hier so zu versorgen. Und am Ende durften die sich so viel Kuchen mitnehmen, wie sie wollten. Ja, die haben das richtig eingepackt. Wir haben die gefahren durchs halbe Siegerland. Sie durften also einen Fahrdienst organisieren. Da war ein junger Bruder bei uns, der hat dann einfach den kompletten Fahrdienst organisiert. Ja, allein die Fahrten waren schon Spaß. Ich hatte so ein paar Kinder, Jugendliche im Auto. Ja, Leute, ihr merkt, dass ich Freude habe, oder? Und viele Kinder Gottes hatten gestern Freude in Achenbach. Und viele ukrainische Flüchtlinge hatten Freude. Und fast alle waren ungläubig. Und fast keiner hat sich vorher jemals gekannt. Und ich erzähle das, ich glaube, ihr wisst das, ich erzähle das gar nicht, um irgendwie anzugeben oder so, sondern nur, weil ich selber staune, wie Gott schlimme Situationen nutzen kann, damit Kinder Gottes wach werden und sagen, ich habe eine Begabung, ich kann was, ich kann helfen, ich kann mitmachen. Und plötzlich helfen alle mit und alle freuen sich. Alle freuen sich. Herrlich. So, jetzt kommen wir zur Bibelarbeit. Ich versuche die kurz zu fassen. Das ist aber nicht leicht. Ich habe in Achenbach auch schon darüber gepredigt und da fiel mir das auch nicht leicht. Ich werde das hier aber versuchen, kürzer zu machen. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass wir einfach mal grundlegend über dieses Daniel 9 Kapitel nachdenken und das sozusagen als Gerüst nehmen für das, was ihr mit Mark Schiebli erlebt. Ende des Monats kommt er, ja, habe ich gelesen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann ich habe erst gehadert, was ich hier predigen soll. Und dann habe ich gedacht, dann ist Daniel 9 eine gute Vorlage, der macht Offenbarung 1 bis 6. Und vielleicht ist das hier ein ganz guter Dienst. Vielleicht habt ihr diese Frage schon öfters gehört, welche Rolle spielt Amerika in der Prophetie? Wir Deutschen stellen die Frage nicht unbedingt. Die Antwort ist keine, die irgendwo im Text zu finden wäre. Und dann vielleicht die Frage, warum sollte ich mich für Israel interessieren? Israel ist doch so ein kleines Land. Guckt, umgeben von ganz, ganz vielen Ländern, die alle viel größer und bedeutsamer sind. Und ich habe mal geguckt, Deutschland hat 16 Mal mehr Fläche als Israel, 9 Mal mehr Einwohner zurzeit. Das ist aktuelle Bestandsaufnahme. Was für ein kleines Land. Wisst ihr, welches Bundesland vergleichbar groß ist von der Fläche her wie Israel? MacPom. Mecklenburg-Vorpommern ist ungefähr gleich groß. So ein kleines Land. Die Frage, gibt es für Israel einen Kalender? Ja, den gibt es. Und diese einfache Betonung, die Brüder eigentlich schon traditionell eigentlich ausgezeichnet haben, wir unterscheiden Israel von der Gemeinde. Wir sagen nicht, dass die Gemeinde Israel abgelöst hat oder gar ersetzt hat. Das ist nicht so. Israel, Gott hat einen ganz eigenen Zeitplan für Israel. Und der klassische Ablauf der Heilzeit, also auch sehr einfach dargestellt hier, den wir sehen, ist, dass im Alten Testament Gott Prophetie gibt für sein irdisches Volk Israel. Und in dem Buch von Tim LaHaye und Thomas Ice, da ist so eine schöne Grafik mit zu Bergen. Ich weiß, vielleicht kennt die der ein oder andere. Dass so gewisse Bergspitzen werden in alttestamentlicher Prophetie vorausgesagt. Die kann man sozusagen aus der Entfernung sehen, aber in die Täler kann man nicht gucken. Und die Gemeinde ist so eine Art Tal, das im Alten Testament nicht in Klarheit offenbart worden ist. Wir sind eine Art Zwischenzeit. Und hier seht ihr Israel. Israel lehnt den Messias ab, eingeschoben in diesem prophetischen Tal sozusagen, die Zeit der Gemeinde. Und dann geht die Geschichte mit Israel weiter, mündet ins messianische Reich, was ins ewige Reich einmündet. Mit einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Das ist, was Sie wahrscheinlich hier in der Versammlung auch klassisch schon gehört habt und was auch meines Erachtens solide, richtige Bibelauslegung ist. So, woher wollen wir wissen, dass biblische Prophetie wörtlich zu verstehen ist? Also ich stelle mir immer die Frage, wir leben ja in einer modernen Zeit, warum soll ich denn glauben, was in der Bibel überhaupt steht? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und Prophetie ist da meines Erachtens ein valides Argument, wo man sagt, Prophetie und erfüllte Prophetie gibt mir einen Anlass oder mehr Grund zu glauben, dass das, was die Bibel sagt, stimmt zu meinem eigenen Leben und das, was die Bibel auch sagt über die Zukunft, dass das stimmt und verlässlich ist. Am Ende kommen wir aber nicht umher, dass wir auch glauben müssen. Ja, wir leben eben im Glauben und nicht im Schauen. So, jetzt, wenn wir uns das Kapitel von Daniel angucken, dann könnten wir direkt zu Vers 24 bis 27 gehen aus dem 9. Kapitel. Da ist die sogenannte 70. Jahrwoche von Daniel oder die 70 Jahrwochen von Daniel sind da beschrieben. Wir wollen das aber nicht machen. Und ich sage euch warum. Diese 70 Jahrwochen Prophetie von Daniel. Diesen Begriff habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Viele können aber nicht allzu viel damit anfangen. Das ist so ein prophetischer Begriff aus dem Dispensationalismus, also aus der Heilszeitalter Lehre. Und meines Erachtens ist wichtig, dass wir sehen, in welchem Zusammenhang steht diese Prophetie. Und da ist die große Frage, ja, steht im Kapitel 9. Kapitel 9 fängt nicht mit Vers 24 an, sondern mit Vers 1 an. Womit fängt denn dieses Kapitel an? Wobei wir natürlich wissen, dass auch die Kapiteleinteilungen ja nicht ursprünglich sind. Es fängt an mit Daniel, nachdem er in den Kapiteln zuvor einige Visionen auch von der Zukunft gehabt hat. Und ich lese jetzt hier aus der Schlachter. Nur falls sich einige Elberfelder Leser wundern, wenn der Text ein bisschen anders ist, aber im Großen und Ganzen ist das deckungsgleich. Also, Kapitel 9, Vers 1, da steht, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war. Jetzt hat er so viel gesagt, dass er das Wort mit dem ersten Jahr nochmal wiederholen muss. Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. So, ganz simpel beobachten wir, Daniel befindet sich in Babylon in Gefangenschaft, schon seit geraumer Zeit. Er ist ungefähr 605 vor Christus dahin verschleppt worden, mit der ersten Verschleppung. So, der Daniel, der Visionen über Visionen hatte, liest trotzdem seine Bibel. Finde ich schon mal eine super Beobachtung. Der Mann liest seine Bibel, und zwar liest er den Propheten Jeremia. Und da guckt er genau hin und er sagt, ja, der Prophet Jeremia, der hat ja vorausgesagt, Jeremia 25, dass die Zahl der Jahre 70 sein sollen, bis die Verwüstung Jerusalems beendet sein soll. Und mir gefällt das, dass der Mann Daniel sagt, ich mache mir akut hier, stelle ich mir die Frage, Gott, was ist mit meinem Volk, was ist mit meiner Stadt? Und er stellt, er liest die Bibel, oh, hier steht doch, dass hier ein Ende sein muss. Guckt auf die Uhr oder in seinen Kalender und stellt fest, wir haben schon viel Zeit vorbei. Was ist denn jetzt? Und guckt, was er macht. Er liest die Bibel und dann in Vers 3, und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Also der macht seine Bibellese, verwandelt seine Bibellese zum Gebet oder nutzt sein Bibellesen, um dann mit Gott über das zu sprechen, was er in der Bibel liest. Und das habe ich auch in meiner Versammlung in Achenbach den Geschwistern sehr ans Herz gelegt, dass wir hier vom Vorbild Daniels lernen. Wir leben in einer akuten Situation, auch in einer politischen Situation, in der Daniel hier lebte. Und der Daniel liest die Bibel und redet dann mit Gott in Bezug auf die Situation, in der er ist. Und er betet jetzt zu dem Herrn. Und dann finde ich hier interessant, er betet ein Bekenntnis. Wir lesen Vers 4. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Ihr seht, er beschreibt erst, wie er Gott versteht, was er über Gott denkt. Und jetzt kommt ein Bekenntnis. Wir, Plural, er macht sich eins mit seinen Landsleuten. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und zu unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Frage, zu wem haben die Propheten nicht geredet? Ja, die haben zu allen geredet. Der macht sich die Mühe, hier klar zu machen, Gott, ich weiß, deine Propheten, die du geschickt hast, die haben zu uns allen gesprochen. So, und jetzt geht er weiter. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht. Das sagt er hinterher in Vers 8 noch einmal. Wegen der Untreue, die wir verübt haben. So, mir ist Folgendes aufgefallen hier. Und ich habe gedacht, das tut Not in unserer Gemeindezeit. Wir beobachten eine politische Situation. Und wir fragen uns, wir lesen die Bibel und fragen uns, Herr, was sagst du über die Zukunft? Was wird werden? Und der Daniel tut das auch. Und er will gerne wissen, was die Zukunft ist. Er fängt aber an mit der Frage, wie stehen wir persönlich zu Gott? Finde ich wichtig, ganz wichtig. Er sagt nicht, ja, wir wollen einfach neugierig wissen, sondern er weiß, dass wie Gott sich verhält, auch etwas damit zu tun hat, wie sich die sich zu ihm bekennen, verhalten. Die, wie jetzt das Volk Israel, mit Gott einen Bund eingegangen sind. Und wir haben heute Morgen in der ersten Stunde ja nochmal diesen Bund gefeiert sozusagen, den wir mit dem Herrn Jesus auch genießen dürfen im neuen Bund, als Nutznießer des neuen Bundes. Insofern darf ich das hier auch anwenden auf die Gemeinde, dass ich das für gesund halte, sensibel zu sein, zu sagen, Herr, ich schaue, was in der Bibel steht, ich möchte wissen, wie deine Pläne sind für meine persönliche Situation, vielleicht auch für unser Land, für unsere Zukunft, für Europa. Aber dabei übersehe ich nicht, dass mein Volk, und jetzt wende ich wirklich an, das ist kein Bibeltext hier, aber Seid ihr nicht auch der Meinung, dass unser deutsches Volk einen sehr sündigen Lebensstil führt? Ich finde, unser Land ist so gottlos geworden. Und selbst viele Gläubige, wir haben uns an so vieles gewöhnt, was gottlos ist in dieser Welt. Und dass der Herr uns nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum heutigen Tag derart gnädig ist, kann man kaum nachvollziehen. Wenn man die Gottlosigkeit sieht, die in unserem Land herrscht. Und eigentlich müssten wir, wie Daniel, auf die Knie gehen und sagen, Herr, wir bekennen die Sünde unseres Volkes. Und wir können gar nicht verstehen, wie es uns noch vergleichsweise so gut gehen kann. Eigentlich müssten wir hier die Erziehung Gottes, die Züchtigungsmaßnahmen Gottes als Deutschland erleben, weil unser Land so gottlos geworden ist und die Herzen vieler Gläubiger so kalt und es so mühevoll zu sein scheint, überhaupt stille Zeit zu machen, ist schon das große Opfer. Einfach nur Zeit mit Gott zu verbringen, geschweige denn sich für den Herrn einzusetzen, ist für viele, viele eher optional. Der Daniel ist hier ein Vorbild, wie er betet und wie er als einer, wo wir alle denken würden, er gehört doch zu den Guten, oder? Also Daniel gehört in meinen Augen zu den Guten unter dem Volk. Von dem wird keine Sünde berichtet. Und doch nimmt er sich mit hinein in dieses Bekenntnis. Ich finde das beeindruckend. Wir lesen einfach mal in Vers 9 weiter. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Und du möchtest fast Daniel sagen, du hast jetzt genug bekannt, Junge. Und ihr seht meine Orange. Komm, guck ich mal kurz an, wie man sie sehen kann. Ja, man kann es sehen. Orange ist für mich immer sündiges Verhalten. Und er bekennt hier einfach weiter das sündige Verhalten. Und dann steht hier Folgendes. Wir haben nicht gehört, Vers 10, auf die Stimme des Herrn unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass auf deine Stimme dass es auf deine Stimme gar nicht hören, und was steht jetzt da? Wollte. Die wollten nicht. Darum, und jetzt werdet ihr gleich sehen, was das mit Prophetie zu tun hat, darum, weil niemand hören wollte, hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht. Warum? Weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt. So, Gott meint, was er sagt, habe ich mir daneben notiert. Das ist erfüllte Prophetie. Damals hat Gott durch Propheten ins Leben des Volkes Israel hineingesprochen. Zwei Blickrichtungen hat ja der Prophet. Der Prophet sagt einerseits, mein lieber Freund, dieses Verhalten, was du hier an den Tag liest, missfällt Gott. Das ist, was der Prophet sagt. Und dann sagt der Prophet oft noch Folgendes, wenn du nicht Buße tust und umkehrst von deinem sündigen Verhalten, dann wird ABCDEFG kommen. Das ist dann Prophetie für die Zukunft. Aber er spricht meistens primär erstmal in die Situation hinein und sagt dann aber, je nachdem, was ihr macht, wird das und das in Zukunft passieren. Dass sie hier gerade in Babylon sind, war vorausgesagt. Es hat sich erfüllt. Und Daniel ist einer, der sagt, ja, ist genauso. Also der Daniel ist ja einer, der diese Erziehungsmaßnahme Gottes am Volk Israel selbst erlebt hat. Er ist ein Opfer sozusagen der Sanktionen Gottes für Israel, der Deportation. Er befindet sich jetzt nicht zu Hause, sondern ganz woanders in Babylon. Und er sagt, nein, das ist nicht alles Zufall, sondern das ist genau das, was Gott uns vorher gesagt hat. Wir haben das hier verdient. Das ist hier erfüllte Prophetie, würde er sagen. So, und dann steht hier, guckt in Vers 13, genauso wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Wörtlich, genauso wie es im Gesetz des Moses geschrieben steht. Wo stand das? Wahrscheinlich erinnert ihr euch an die beiden Berge, Berg Ebal und Gerasim, Fluch und Segen. Ein Teil des Volkes stand auf der einen Seite, das andere auf der anderen Seite. Und dann haben die gesagt, okay, ihr verhaltet euch gut, dann wird Gott euch schützen, ihr werdet genug zu essen haben, wunderbar. Ihr verhaltet schlecht euch, dann wird Gott den Schutz wegnehmen, ihr werdet nicht im Land bleiben können und so weiter und so fort. Und dann haben alle gesagt, yo, das wollen wir. Finden wir super. Vollkommen fairer Deal, wir machen den Vertrag mit Gott, wir sind einverstanden. Und der Daniel, der sagt jetzt, genauso Genauso wie Mose gesagt hat, genauso ist es gekommen. So, und das ist für mich, Leute, das ist ja historisch nachweisbar, dass diese Dinge geschehen sind. Für mich ist das eine tolle Grundlage, weitere Prophetie zu glauben. Daniel hat das auch geglaubt. Der Herr ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, guckt in Vers 15 am Ende, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. Und jetzt ist so seine Bitte, o Herr, lass doch, um aller deiner Gerechtigkeit willen, deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünde und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über, worüber? Über dein verwüstetes Heiligtum. Weshalb? Um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle, zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Ein paar kleine Beobachtungen hierzu. Der Daniel betet für seine Stadt. Er will, dass Gott der Stadt hilft, dass Gott auf das Gebet hört, aber er behauptet nicht, dass Gott verpflichtet wäre, sein Gebet zu erhören, sondern er appelliert an Gottes Charakter, an Gottes unverdienter Zuwendung, an seiner Barmherzigkeit, an seine Gnade. Und er appelliert auch daran, schau mal, wir sind, dein Volk ist in den Augen der Heiden, der Nationen zum Gespött geworden. Auch das halte ich für bedeutsam, dass wir davon lernen, wie wir beten. Dass wir sagen, Herr, wir erwarten, dass du uns als Gemeinde hier in Refrath, in Achenbach, nicht deswegen hilfst, weil wir es verdient hätten, sondern um deines Wesens, deines Charakters willen. Und damit dein Name, Herr Jesus Christus, nicht in den Dreck gezogen wird, sondern geehrt wird an dieser Stelle. Mir gefällt die Haltung dieses Mannes. Mir gefällt die so gut. Ich wünschte, ich hätte mehr davon verinnerlicht. Weißt du, darüber reden ist ja eine Sache, aber die Sache selber zu verinnerlichen, eine ganz andere Sache. So eine demütige, feine Haltung, die finde ich richtig gut. So, und jetzt beachtet bitte, sein Anliegen ist jetzt ganz akut. Ich habe Jeremia gelesen, Gott, da steht von 70 Jahren die Rede. Was ist damit? Was ist jetzt akut mit meinem Volk, mit meiner Stadt Jerusalem, mit dem Heiligtum da drin, was zerstört ist? Und jetzt kommt die Antwort Gottes dazu. Und die zeigt uns erstmal, dass Gott tatsächlich auf das Gebet dieses Mannes Acht gegeben hat und sagt, ja, ich möchte dem gerne eine Antwort geben. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn meinen Gott brachte, ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er, dieser Mann Gabriel, das ist der Engel, den Gott jetzt extra zu Daniel schickt, und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen oder gekommen, um dich Verständnis zu lehren. Also der Gabriel soll ihm jetzt eine Antwort auf seine Frage geben und er soll ihm einen Einblick, Verständnis geben, Einsicht geben in diesen ganzen Sachverhalt. Aber wir werden gleich merken, weit über das hinaus, was Daniel eigentlich beschäftigt. Und das finde ich auch eine tolle Lektion da gleich. Als du anfingst, wird jetzt Daniel angesprochen, also ab Vers 22 ist da die wörtliche Rede von, ab hier eigentlich, die wörtliche Rede von Gabriel. Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkünden. Und ja, da freue ich mich jetzt drüber. Schaut euch das mal an. Denn du bist ein vielgeliebter Mann. Das Mann steht gar nicht im Grundtext. Also du bist ein vielgeliebter. I love it. Du bist ein vielgeliebter. Ja, du könntest sagen, ja, wenn du mich lieben würdest, dann wäre ich hier nicht in Babylon. So weit weg von zu Hause. weit weg von meinen Lieben, wenn du mich lieben würdest. Und der kriegt gesagt, schau mal, Gott hat dich so lieb. Der hat dich nicht nur wenig lieb, du bist ein Vielgeliebter. Das ist die Botschaft. Wie wohltuend. Und was Gott als Antwort gibt dem Daniel, steht auf der Grundlage dieser Aussage. Du sollst verstehen und du sollst wissen, dass du ein Vielgeliebter bist. Ich finde das herrlich. Und neutestamentlich dürfen wir wissen, dass er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, mit dem Herrn Jesus uns auch alles schenken wird. Größer Liebe hat niemand, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und dann sagt Herr Jesus seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Gehorsam. Dann sagt er, okay, Junge, du bist ein vielgeliebter Mann, aber das, dann erübrigt es sich nicht, dass du trotzdem aufpasst. Guck, was da steht. Ich mag den Gabriel, der wäre Lehrer geworden, wenn der, ganz sicher, der wäre 100% Lehrer geworden, wenn der Gabriel hätte in der Schule unterrichten dürfen. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Pass auf und kapier, was ich dir jetzt sage. Ich mag das sehr gerne. Sorry, das ist mein Beruf zu schuldig. So. Wir machen jetzt Folgendes. Wir lesen einmal dieses Paket einmal im Rutsch durch und dann gehen wir etwas langsamer da durch. Aber ich versuche das nicht zu langsam zu machen. Aber ich versuche das, was eigentlich ein bisschen Matheunterricht gleich, das, was vor Augen steht, was wir sicher sagen können, das wollen wir auch sicher sagen. Komm, wir lesen das einfach mal durch zusammen, ab Vers 24. Also, pass jetzt gut auf, sagt Gabriel dem Daniel. Wir müssen auch gut aufpassen. Daniel, über dein Volk, wer ist dein Volk? Können wir gleich drüber reden. Ich merke schon, ich fange schon wieder an hier. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünde abzutun, um die Missetat zu sühnen und um eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So, das ist die Zielsetzung. So wisse und verstehe, jetzt kommt Timing, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten oder zu dem Messias, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber, samt dem Heiligtum, wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Und er, das ist dieser zukünftige Fürst, er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. So, wir gucken uns das jetzt mal in Slow-Mo an. Zeitlupe, für alle, die nicht so englisch zu Hause sind. Vers 24, über dein Volk, habe ich gerade schon betont, das ist Daniels Volk. Das ist nicht Friedrichs oder Simon Kurialis Volk. Also nicht die Deutschen, auch nicht die Griechen, wollte ich damit sagen. Sondern ist das Volk Israel. Und steht hier über deine heilige Stadt. Was ist das für eine Stadt? Jerusalem. Also, wir haben ja als Christen gerne die Neigung, die Bibel zu lesen, alles immer schnell 1:1 auf uns zu übertragen. Ich bitte davon Abstand zu nehmen, sondern einfach zu sagen, worum geht es hier? Es geht hier um Israel. Und das müssen wir aushalten, dass es mal nicht um uns geht, sondern um Israel und die heilige Stadt. So, und da steht jetzt, das sind 70 Wochen bestimmt. Und jetzt die Frage, was sind das für 70 Wochen? Wörtlich steht da 70 Siebener oder 70 Siebenen. Steht da tatsächlich wörtlich, ich habe zwar keine Ahnung sprachlich, das habe ich gelesen, dass das da gar nicht Wochen steht, sondern da steht 70 Siebener. So, und jetzt muss man aus dem Zusammenhang Rückschlüsse ziehen, was macht Sinn. Und ohne, dass ich jetzt das groß ausführe, es macht nur Sinn daraus, Jahre zu machen. Okay? Jahrwochen. Nämlich, dass jene Siebener, ein Siebener sind sieben Jahre. Und 70 mal sieben sind dann 490 Jahre. So. Wir gehen einfach davon aus, dass das stimmt. Alternative Denkweisen haben sich als wenig plausibel herausgestellt, ohne dass ich sie jetzt erklären muss. Also er sagt einfach, ja, hey, was ist los mit meinem Volk? Betet und fragt Daniel. Und die Antwort ist jetzt, lieber Daniel, was dein Volk angeht und die heilige Stadt, da ist ein fester Zeitplan von 70 Jahrwochen. 70 mal 7 Jahre sind da festgelegt. Also das ist meines Erachtens, was der Bibeltext relativ, ohne dass man zu viel Spagat machen muss, sagt, 490 Jahre. Wir reden hier von 490 Jahren. So, und jetzt ist die Frage, ja, und was soll denn in den 490 Jahren passieren? Was soll in den 490 Jahren passieren? Was ist das Ziel der 490 Jahre? Und guck, da habe ich einfach im Text mal nummeriert, da sind 6 Ziele im Text. Ich mache es mal ein bisschen tiefer. Ich glaube, ihr müsst mal sehr weit nach oben gucken, in der Wand. Erstens, der Übertretung soll ein Ende gemacht werden. Zweitens, die Sünde soll abgetan werden. Drittens, die Missetat soll gesühnt werden. Ich mag das, als einer, der schon mal gesündigt hat. Und eine ewige Gerechtigkeit soll herbeigeführt werden. Und es soll Gesicht und Weissagung versiegelt werden. Und eine Allerheiligste soll gesalbt werden. Ich finde das, ich kann nicht mit allem gleich viel anfangen. Aber das, womit ich was anfangen kann, finde ich spitze. Zum Beispiel erleben wir so viel Bosheit und Ungerechtigkeit in dieser Welt, dass man heulen könnte. Ich meine das ernst. Wenn man da reinguckt, wenn man allein im Moment beobachtet, wie viele russische Soldaten gar nicht kämpfen wollen und wenn sie da nicht mitmachen, werden sie sofort hingerichtet. Ich habe von einigen Beispielen gehört, wo das so geschehen ist. Wie schlimm, wie Leute belogen und betrogen wird, das ist so schlimm. Wie viel Ungerechtigkeit da ist. Ich weiß aus meinem schulischen Alltag, wie viel Ungerechtigkeit in Familien gelebt wird. Wo Kinder leiden, dass wir uns das nicht vorstellen können. Größte seelische Nöte haben, Ängste haben, Tag für Tag. Warum? Weil die Ungerechtigkeit in dieser Welt überhand nimmt. Und da gucken wir in die Bibel und fragen uns, Herr, wann wirst du für Gerechtigkeit sorgen? Auch auf dieser Erde. Und das sind die Ziele, die hier formuliert werden. Ich möchte da einfach aus Zeitgründen jetzt an der Stelle nicht weiter drauf eingehen. Aber wir gucken einfach mal weiter. Hier steht, so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten vergeht irgendeine Zeit. Wir gucken uns jetzt erstmal den Erlass an hier. Da ist die Rede vom Erlass des Befehls, wozu? Zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Und die simple Frage ist, gibt es dafür ein Datum? Und jetzt gab es ja verschiedene Rückführungen. Esra, Zerubabel, Nehemia. Welches ist es denn jetzt? Und die allermeisten Bibelausleger gehen davon aus, dass es die unter Nehemia war. Und ihr könnt Nehemia 2, Vers 1, diesen Erlass nachlesen. Denn das ist der einzige explizite Erlass, dass die Stadt wieder aufgebaut wird. Unter Esra sollte ja der Gottesdienst wieder etabliert werden. Der Tempelbau. Nehemia, da denken wir sofort an die Mauern. Aber da sollte auch die Stadt wieder aufgebaut werden. Und dieses Datum ist sehr, sehr gut historisch belegt. 445 vor Christus, März. Manche geben sogar noch einen Tag davor an, da scheue ich mich ein bisschen. Da gibt es einen alten Bibellehrer, Sir Robert Anderson, von dem haben wahrscheinlich einige schon gehört in ihrer Geschichte. Der hat das alles sehr sauber kalkuliert und der hat den Mut sogar, so 4. März zu sagen und so Sachen. Also da scheue ich mich ein wenig. Jetzt meine Frage, hat dann Daniel das erlebt, ja oder nein? 605. Und jetzt müssen wir ja rückwärts rechnen, wir sind ja vor Christus. Ja, da werden die Zahlen ja weniger. 445 hat Daniel es auf keinen Fall erlebt. Den Erlass hat er nicht mehr erlebt. Er kriegt hier also eine Aussage gemacht, auch wieder für die Zukunft, die er selber nicht erlebt. Aber er kriegt nicht gesagt, dass er es selber nicht erlebt. Er kriegt nur gesagt, was da passiert. Da kommt ein Erlass zur Wiederherstellung. So, und jetzt guckt mal, was hier steht. Was der Anfang der 70 dieser Jahre? Und dann steht hier noch ein weiteres. Der Anfang ist dieser Erlass zum Wiederaufbau, zur Wiederherstellung. Bis zu dem Gesalbten, und da habe ich eben schon mitgelesen, das Wort Messias steht hier. Da steht, da vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Auch da wundern wir uns wieder. Also ich hätte jetzt dem Schüler daneben geschrieben, fasse das zusammen. Ich hätte einfach gesagt, hier, komm, schreib 69 Wochen. Das andere ist mind-boggling. Das ist anstrengend. So, aber hier steht halt nur mal 7 Wochen und 62 Wochen. Aber wir schlussfolgern, du kommst da auf 69 Wochen. Und wenn du die dann einfach mal ausrechnest, kommst du auf 483 Jahre. Okay, und zwar, er sagt, hey, verzeiht mir, wenn ich ein bisschen Schule mache hier. Ist aber okay. Wir müssen einfach mal uns dumm stellen. Lieber Daniel, 70 Jahrwochen sind 490 Jahre. Mein Plan mit Israel und der heiligen Stadt sind 490 Jahre. Und ich erzähle dir jetzt, womit die Sache anfängt, und ich erzähle dir jetzt, nach 483 Jahren ist ein kleiner Break. Ich erzähle dir, womit dieser Break aufhört. Okay? Und diese Pause da. Diese Pause ist der Messias. Okay? Da sind wir jetzt hier. Und dann steht hier nämlich, bleiben wir bei dem Messias, Vers 26, und nach 62 Wochen, Achtung, das sind nach den 7 Wochen plus 62 Wochen, also insgesamt nach den 483 Jahren, Ende der 483 Jahren geschieht etwas. Da steht hier, da wird der Gesalbte ausgerottet werden. Frage, ist das schwer für uns nachzufühlen, was hiermit gemeint ist? Als Neutestamentler? Leicht, oder? Kreuzigung. Kreuzigung des Herrn Jesus. Da muss man auch gar keinen Handstand machen oder so. Das ist solide Bibelauslegung. Wir wissen aus dem Neuen Testament, der Gesalbte ist der Messias. Und siehe da, er wurde ausgerottet oder beiseite getan. Und wir lesen das in den Evangelien. Vielfach oder noch viel mehr. Und jetzt noch mal kurz zu den 7 Wochen. Ich habe das mal hier pink unterstrichen. 7 Wochen, Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Man geht davon aus, dass es ungefähr 49 Jahre gedauert hat, 7 Wochen, das sind 7 mal 7 Jahre, 49 Jahre, bis nachdem der Erlass kam, bis Jerusalem wieder aufgebaut war. Okay, und dann war Jerusalem wieder aufgebaut, und dann vergingen noch weitere 62 Jahrwochen, bis der Messias ausgerottet wird. So, der Gesalbte, der zieht jetzt erstmal ein, der König zieht jetzt ein nach Jerusalem, wir lesen das gleich noch. Und jetzt lesen wir hier, und nach 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Ich möchte noch mal kurz auf diese Grafik hier eingehen. Wir haben also diesen ersten Block mit 7 Wochen und dann haben wir 62 Wochen. Wir Westeuropäer, wir glauben, oder auch die westliche Welt, die glaubt immer, alles müsste chronologisch und lückenlos passieren. Das ist für den jüdischen Denker gar nicht automatisch so. Wir haben hier erstmal diesen 7er Block und dann haben wir den 62er Block und danach ist erstmal eine Pause. Da kommen wir gleich zu. Und in Sahaja 9, ich will das mal kurz vorlesen, in Sahaja 9, Vers 9, da steht, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und das kann man genau nachlesen, zum Beispiel in Lukas 19, wo der Herr Jesus auf diesem Esel einreitet nach Jerusalem und die Kinder genau diese Texte rufen und er ausgewiesen wird als der Messias aus Sahaja 9, der hier hineinreitet in die heilige Stadt Jerusalem. Sehr beeindruckend. Und das ist der Punkt, Jahr 483, der Messias reitet in Jerusalem ein und bietet das Königtum seinem Volk an. Und das sind 483 Jahre und das steht hier April 32 nach Christus. So, wenn ihr Lust habt, könnt ihr zu Hause mal die Mathematik machen, dann werdet ihr feststellen, das geht ja gar nicht so richtig. Doch, das geht. Und zwar hat man Folgendes gemacht. Die Juden haben nicht wie wir ein 365-Tages-Jahr, sondern 360, genau. So, und dann muss man eine andere Art von Schaltjahr-Regelung haben, die auch hatten. Dann gibt es beispielsweise das Jahr 0, gibt es gar nicht in der Zeitrechnung. Wie wir auch in unserer Logik würden wir sagen, ja, das geht minus, minus, minus. Auf dem Zeitschalter in Mathematik hat man gelernt, in der Mitte ist die 0. Aber in der Zeitrechnung gibt es diese 0 einfach gar nicht. Und insofern hat man das ausgerechnet, wenn man diese Mondjahre nimmt, dann das anpasst, dass das genau passt, dass im April 32 nach Christus der Herr Jesus in Jerusalem eingeritten ist mit dem Esel und ein paar Tage später gekreuzigt wurde. Das ist erstaunlich. Alleine das, dass man das nachrechnen kann, forschen kann und dann feststellt, das stimmt genau, was Daniel hier in der Prophetie um 600 so viel oder 500 so viel vor Christus aufgeschrieben hat. Das kann man nachrechnen. Das trifft auf das erste Kommen des Herrn Jesus zu. Das finde ich beeindruckend. Und stärkt meinen Glauben in die Heilige Schrift. Auf jeden Fall. So. Und jetzt haben wir gelesen, da wird der Gesalbte ausgerottet werden. Das war auch in diesem April 32 nach Christus, manche sagen auch 33 nach Christus, da würde ich mich gar nicht so festlegen wollen, aber ist trotzdem ziemlich genau. Und ihm wird nichts zuteil werden, oder er wird nichts haben. Er übersetzt die Elberfelder meines Erachtens hier besser. Der ist einfach, geht leer aus, sozusagen. Da kommt der Messias und er geht leer aus. Ja, und jetzt? Und jetzt? Und dann steht hier, die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Welcher Fürst war das? Nee. Titus. Erstmal kamen die Römer 70 nach Christus und haben Jerusalem zerstört. Und wir sprechen später in der Offenbarung von einem wiedererweckten römischen Reich. Genau, daran denkst du gerade. Was auch richtig ist. Und dann geht diese Stadt unter in der überströmenden Flut. Bis ans Ende wird es Krieg geben. So, welches Ende ist jetzt hier gemeint? Bis ans Ende. Bis ans Ende dieser 70 Jahrwochen. Er redet ja hier die ganze Zeit von einem Anfang und einem Ende. Und deswegen, das ist nicht das Ende der Welt, sondern das Ende dieser 70 Jahrwochen. Und wir könnten auch sagen, das Ende der Trübsalzeit. Da kommen wir gleich zu. So, und jetzt ist hier ein kommender Fürst. Und wir haben gerade festgestellt, historisch, 70 nach Christus, war das ein römischer Fürst. Aber was jetzt hier darüber hinausgeht, hier wird von einem Fürsten, die Rede, Vers 27, wird von einem Fürsten gesprochen, der mit den vielen, damit sind die vielen vom Volk Israel gemeint, der mit den vielen einen festen Bund schließen wird, eine Woche lang. Und von diesem Bund weiß man historisch nichts. Der wird also noch kommen in der Zukunft. Da kommt also wieder ein römischer Herrscher, der mit dem Volk Israel einen Bund machen wird für viele Tage. Und hier steht sogar ein Fest für 7 Jahre, einen festen Bund für eine Woche. Wenn wir bei der Zählung bleiben, eine Woche ist dann 7 Jahre. So. Und die Frage ist ja, was ist denn der Inhalt dieses Bündnisses? Die Antwort ist, wir können nur spekulieren, weil es nicht im Text steht. Wir glauben aber, dass das hier etwas zu tun hat. Guckt, was hier dann steht. Schlacht- und Speisopfer wird er aufhören lassen. Finden derzeit in Israel, in Jerusalem, Schlacht- und Speisopfer statt? Ja oder nein?
Nein.
Finden nicht statt. Was muss dafür da sein, damit die stattfinden können? Wir brauchen einen Tempel. Ganz genau. Wir brauchen einen Tempel, wir brauchen einen Opferdienst. All das gibt es im Moment nicht. und gab es auch nicht nach der Zerstörung 70 nach Christus. Die stehen aber alle schon wie verrückt in den Startlöchern. Die ganzen Gerätschaften des Tempels, wie ich gelesen habe, sind schon alle vorbereitet. Aber es gibt ein Problem. Wo ist das Problem in Jerusalem? Al-Aqsa-Moschee, Felsendom, genau da, wo der Tempel stand. Wir haben ein Problem. Und das wird man nicht einfach so sagen, ach bitte, lasst uns mal 10 Jahre hier hin oder so. Ja, okay, machen wir. Das wird nicht passieren. Aber etwas wird passieren. Es wird wieder einen Tempel geben und es wird einen Opferdienst geben. Und jetzt kommt Spekulation. Vielleicht ist dieser Herrscher, dieser zukünftige Fürst, von dem ich rede, ist einer, der sagt, Mensch, Juden, ich bin für euch. Ich werde euch dazu helfen, dass ihr wieder Opferdienst machen könnt. Und ich regle das für euch. Ich hoffe, ihr hört gut zu. Es ist Spekulation von mir. Aber sie gehen mit diesem römischen Fürsten, und Rom ist ja nicht bekannt dafür, judenfreundlich zu sein, aber sie geben diesem römischen Fürsten ein Bund ein für 7 Jahre. Und nach 3,5 Jahren, guckt da in der Mitte der Jahre, Vers 27, er wird mit den vielen einen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche, sprich nach 3,5 Jahren, oder 1260 Tagen, wenn man einfach 360 Tagesjahre nimmt, wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Kreuze der Verwüstung aufgestellt werden. Aus anderer Stelle wissen wir, dass der Antichrist ein Götzenbild in den Tempel stellen wird, das dann sogar sprechen kann und den, der das angebetet werden soll. Boah, Leute, das ist schon erstaunlich. Stellt euch mal vor, ihr wärt Volk Israel. Daniel ist einer von den Kindern Israel. Der hört jetzt diese Voraussage. Und er weiß, sein Tempel ist zerstört. Und er sehnt sich danach, dass der Tempel wieder hergerichtet wird. Und jetzt hört er von Gabriel, dass da ein Erlass geht zur Wiederherstellung. Ja, wunderbar. Und dann hört er, dass der Gesalbte kommt und er hört, die Stadt wird wieder zerstört werden. Wie schlimm ist das denn? Und dann hört er plötzlich von einem Fürsten, der kommt und er denkt wahrscheinlich, ja, klasse, da kommt ein Fürst und es finden wieder Opfer statt. Also scheinbar wieder eine Wiederherstellung dieser ganzen Tempelgeschichte und des Gottesdienstes in Zukunft. Ist ja auch so. Und dann erfährt er plötzlich, oh, der Bund wird gebrochen und da wird ein Groll der Verwüstung aufgestellt werden. Also ich weiß nicht, welches Kopfkino da bei dem Daniel stattgefunden hat. Viel mehr als bei uns, weil er kein normales Kino hatte oder Fernsehen. Der wird sich das vorgestellt haben und der wird das ernst genommen haben. Und ich meine, das steht sogar im Text, dass ihn das belastet hat. So. Jetzt guckt mal kurz euch das hier an. Das ist, was ich gerade gesagt habe. Da kommt ein kommender Fürst und dieser kommende Fürst wird einen Bund mit Israel machen. Wir haben diese 483 Jahre bis zu dem Gesalbten gehabt. Ja? Nehemia kriegt den Erlass zum Wiederaufbau, Startschuss. 483 Jahre. Messias kommt, aber er hat nichts. Aus. Scheinbar Game Over. Dann kommt dieses Tal, wo es mal um die Gemeinde des Herrn Jesus geht, die auch einen Stellenwert in Gottes Augen hat, aber Israel prophetisch und was die Timing angeht, eher unbedeutend ist. Und was die Zeitachse angeht, ist es dann wieder spannend, wenn dieser Fürst auftritt, der sagt, ich mache jetzt ein Bündnis mit dem Volk Israel. Und das hat keiner von uns bisher erlebt. Das ist noch zukünftig. Könnte aber relativ zügig kommen. Genau. So, und jetzt möchte ich schließen und das Ganze mal auf die Gemeinde Jesu übertragen, indem wir in den 2. Thessalonicher Brief gucken. Das steht im 2. Kapitel. Wir bitten euch aber, ihr Brüder und Schwestern, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Das ist jetzt sein Thema, Paulus' Thema für die Gemeinde. Jetzt, Achtung, kein Israel mehr, hier ist jetzt die Gemeinde angesprochen. Und wir können uns angesprochen fühlen. Lasst euch nicht so schnell erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief. als wäre der Tag des Christus schon da. Der Tag des Christus kann einerseits, könnte bezogen sein auf die Entrückung oder eben auf diesen kommenden Tag, wo der Herr einfach dieses Gericht ausführen will. Lasst uns einfach mal dahingestellt sein. Lasst euch, Vers 3, von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich selbst in den Tempel setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Ihr seht, hier ist der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Wir könnten auch von dem Antichrist reden. An anderer Stelle lesen wir eben, dass da dieses Götzenbild aufgestellt wird, was dann plötzlich sprechen kann. Das ist alles zukünftig. Und hier ist von dem Mensch, von dem Abfall die Rede und von der Offenbarung des Menschen der Sünde, bevor der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Und jetzt guck mal, was in Vers 5 steht. Sehr, 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 sehr wichtig. Ab Vers 5. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er, dieser kommende Fürst, geoffenbart werde zu seiner Zeit. Was hält jetzt zurück, damit der Antichrist, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, dieser kommende Fürst, merkt das Synonyme für die gleiche Person, was hält jetzt zurück, damit der kommt? Ganz genau. Der Heilige Geist. Was hält jetzt zurück? Da steht Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg sein. Der muss erst aus dem Weg sein. Und das ist der Heilige Geist. Und wir haben heute davon gesprochen, wie lau viele Gläubige sind. Wie unser Herz erkaltet ist. Aber wer ein Kind Gottes ist, in dem wohnt trotzdem der Heilige Geist. Das ist ja erstaunlich, was für eine das böse zurückhaltende Wirkung der Heilige Geist hat in den Gläubigen auf dieser Welt. Sodass der Sohn des Verderbens nicht geoffenbart werden kann, der diesen Bund machen will mit dem Volk Israel, bevor nicht vorher, seht ihr das, wenn der offenbart wird und den Bund machen will mit Israel, da muss vorher aus dem Weg sein, was das verhindert. Logisch, oder? Deswegen glauben wir als Brüdergemeindler im Regelfall daran, dass eine Entrückung der Gemeinde vor der Trübsalzeit, dieser siebenjährigen Zeit, der Drangsal Jakobs, stattfindet. Und diese Trübsal Jakobs, die fängt erstmal gut an für Israel, gefühlt, wird aber dann eine ganz schlimme Zeit für Israel, wo Israel gerichtet und geläutert wird, dann aber auch viele, viele zum Glauben kommen. Und hier steht Vers 8, wenn die Gemeinde weg ist, wenn das, was zurückhält, weg ist, Vers 8, dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Und jetzt wird dem gar nicht so viel Zeit geschenkt, sondern da wird einfach gesagt, was unser Herr Jesus mit dem machen wird. Das ist ein schönes Ende für diese Zeit hier. Denn am Ende herrscht der Herr Jesus. Er ist die Majestät, von der wir gesungen haben. Guckt, hier steht, der Gesetzlose wird geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird, wie durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Und das ist das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und das ist der große göttliche Triumph am Ende der Trübsalzeit. Und dann fängt der Herr Jesus hier auf dieser Erde mit seiner Gemeinde, die ihn geheiratet hat, sein irdisches messianisches Reich an, wo auf dieser Erde, Hammer, 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 Gerechtigkeit wohnt. Das ja, warum sind die in Babylon? Wegen Sünde, wegen Ungerechtigkeit. Warum ist der Messias gekreuzigt worden? Wegen Ungerechtigkeit, weil sein eigenes Volk böse, böse war. Sie wollten nicht. Wir wollen nicht, dass die über uns herrscht. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo sie wollen, dass er über sie herrscht. Und dann kommt der Herr Jesus mit der Braut aus dem Himmel herab und wird Klarheit schaffen. Er wird sein Reich aufrichten, das mündet in das ewige Reich. Das wird Herrlichkeit sein. Und wenn wir, Daniel, überleg mal, Daniel hat seine Sorge um Jerusalem, um sein Land an dieser Stelle, zeitlich lokal begrenzt. Und Gott macht ihm eigentlich klar und macht uns auch klar, es geht weit über das hinaus, was du in deinem kleinen Leben wahrnimmst und siehst. verlass dich auf den Schöpfer, der die ganze Zeit in seiner Hand hält, der dein Leben sowas von im Griff hat, der deine Zukunft in der Hand hat und bei dem sich demütig aufhalten, mit dem demütig leben, absolut wichtig und lohnenswert ist. Und mich hat das sehr ermutigt. Ich möchte mich mehr mit Gottes Wort, mit Prophetie beschäftigen, nicht um Zahlen zu nennen und Prognosen zu machen, sondern um mein Vertrauen zu haben in meinem Alltag, bei dem ganzen Zirkus, der um mich herum passiert, zu sagen, mein Gott hält die Fäden in der Hand. Bei ihm bin ich sicher und fest verankert. Amen.